Hallo und herzlich willkommen zu Nourish Your Soul mit Paula und Katharina. Wir helfen dir dabei, deinen Weg zu finden und voll und ganz hinter dir selbst zu stehen.
Lass uns gemeinsam tiefer gehen mit Tools aus Ernährung, Yoga, psychologischer Astrologie und vielem mehr.
Schön, dass du da bist. Heute starten wir mit einer kleinen Ergänzung zur letzten Folge, wo es ja darum gegangen ist, warum man immer weniger Lebensmittel verträgt. Und zwar haben wir uns gedacht, was ganz, ganz wichtig ist, was wir auch immer wieder schon erwähnt haben, ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir essen. Ja. Also die Schnelligkeit, mit der wir oft heutzutage essen, was ja wieder unter den Deckmantel Stress fällt, ist natürlich auch ein Thema. Gerade eben, wenn Essen eh schon zum Stress geworden ist, wenn man schon erwartet, dass man es wieder nicht verträgt oder so, ja, ist es ja oft so, dass wir da eher ein bisschen drüber gehen, ja, oder eben wenig Zeit haben zu essen, auch irgendwo zwischendurch essen oder eben viel nicht Ablenkung. Ablenkung, nicht mehr diese regelmäßigen, wirklich schönen Essenserlebnisse haben, ja, mit anderen Menschen an einem Tisch, frisch gekocht, ja, das ist ja eher zur Seltenheit geworden wahrscheinlich für die meisten und das spielt natürlich auch eine Rolle, ja. Wir haben es letztens nicht extra erwähnt, weil es eben zum Stress dazugehört, aber es ist schon wichtig auch, weil man hier natürlich sehr gut ansetzen kann.
Genau.
Das haben wir auch, ja, es ist nicht leicht, also es klingt so einfach, langsamer essen bitte, aber es ist wirklich schwer. Gleichzeitig ist es was, was man jederzeit üben kann, ja. Bei jeder Mahlzeit kann man ein bisschen langsamer essen, durchatmen, sich Zeit nehmen.
Und auch da ist wieder eine Erklärung dahinter, dass, das haben wir schon öfter erwähnt, dass wir ja eigentlich nur im entspannten Modus, im parasympathischen Modus gut verdauen können. Und da kommt dann noch ein Aspekt dazu, wenn wir gestresst sind, dann verkrampfen auch unsere Sphinkter, also unsere Öffnungen zwischen den Organen quasi. Also wir haben zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, die ja sehr viel Verdauungsenzyme produziert und die müssen quasi in den Darm befördert werden. Ja. Wir riechen was, es spricht irgendwas an oder optisch oder wie auch immer.
Genau.
Und dann beginnen schon diese Verdauungsenzyme sich zu produzieren und werden schon quasi ausgesendet, damit die Nahrung, die dann im Darm landet, gut verdaut werden kann. Wenn wir jetzt mega unter Stress essen, schnell, da fängt schon mal an, schnell, da geht es sich vielleicht gar nicht aus mit den Verdauungsenzymen, dass die da überhaupt schon ankommen sind. Plus wir sind gestresst, nicht im parasympathischen Modus, verkrampfen diese Sphinkter, diese Öffnungen verkrampfen und es kann einfach sein, dass dann viel zu wenig oder vielleicht gar keine wird nie sein, aber viel zu wenig Verdauungsenzyme dann im Darm landen. Und dann ist klar, dass wir allein auch wieder nur durch diesen Punkt zum Beispiel das Thema haben könnten, dass wir sagen, boah, ich habe immer Bauchweh nach dem Essen oder Blähungen oder ich kriege vielleicht eher Durchfall oder habe immer wieder dann zwischendurch mal eine Verstopfung. Das muss nicht immer gleich die schlimmste Erkrankung sein, sondern es kann einfach auch wirklich, es können genau diese kleinen Aspekte sein, wie das zum Beispiel.
Ja, ja. Und das ist ein guter Punkt, dass man nicht immer vom Schlimmsten ausgehen muss, kann, soll, weil wir reden ja heute schon auch eben in weiterer Folge über dieses Thema, was kann man denn testen lassen, wenn man immer wieder Probleme hat, verdauungstechnisch. Und unsere Message ist immer eben sehr selbstermächtigend, beruhigend und ganzheitlich, dass man sagt, okay, da und da kann man selber ansetzen. Es ist oft eben was Kleines, wie Essensgeschwindigkeit, wie gut kaut man das Essen und so weiter. Und wenn man immer wieder Probleme hat, gibt es eben auch wirklich Tests, Dinge, die man untersuchen lassen kann, wo vor allem du, Paula, eben Erfahrung hast mit diesen Dingen und wo es ganz gut ist, das vielleicht mal zu hören, weil es sehr schwierig ist, da auch an offiziellen Stellen wirklich Informationen zu bekommen, ja, weil es eben noch nicht standardisiert ist. Was standardisiert ist, ist eben oft eine Gastro- oder Endoskopie, also Aber sonst diese ganz spezifischen Tests, was das Mikrobiom angeht, was den Darm als Ganzes angeht und so, da gibt's eben, da hast du eben einige Tipps vielleicht hier heute, wo man dann so Anregungen wieder bekommt, wo man sagt, okay, wenn man wirklich eben andauernd ein Problem hat und mal das untersuchen lassen möchte, testen lassen möchte, gibt's eben heute bei uns ein paar so Tipps und Anregungen.
Genau. Und so wie du es jetzt eh schon gesagt hast, es muss nicht immer das Schlimmste sein, vor allem es ist ja auch selten. Es sind ja selten größere Erkrankungen, weil die sind ja weniger häufig wie alles andere, was wir heute vielleicht auch noch besprechen, ja. Oder eben diese ganz kleinen Gründe, wie das so schnell essen und was wir in der letzten Folge besprochen haben. Es gibt einfach natürlich schon diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, das haben manche vielleicht einfach schon gehört. Das diagnostiziert man einfach, indem man eine Magen-Darm-Spiegelung macht. Ja? Das ist eh genau das, was du gerade gesagt hast, dass man, dass das eher ein Standard ist. Das heißt, sowas wird deswegen auch nicht selten diagnostiziert. Also da kommt man nicht so schwer zur Diagnose, das will ich sagen. Man kommt nicht so schwer zu dieser Diagnose, weil das ist schulmedizinisch einfach klar in meinem Gedanke, wenn da große Probleme sind, dann schaut man vielleicht erst einmal, sind Entzündungs Zeichen im Stuhl, also da kann man erst einmal vielleicht damit beginnen, dass man sagt, man schaut, ob da Entzündungsmarker sind im Stuhl. Es wird wahrscheinlich eh dann ganz normal gemacht bei einem Gastroenterologen. Ja, also da kann man einfach sich einen Gastroenterologen suchen, der eben spezifisch mit Verdauung zu tun hat und mit dem Darm, und der klärt es dann auch ab. Und das ist, glaube ich, eher sowas, wie gesagt, da kommt man relativ zügiger mal zu einer Diagnose. Oft wird es schwieriger, wenn da nichts rauskommt. Und das ist ja bei den meisten so. Bei den meisten schaut man dann und sagt, okay, Darm schaut eh gut aus, alles in Ordnung. Und dann denkt man sich, ja super, und jetzt? Ich habe trotzdem Durchfall, ich habe trotzdem Verstopfungen oder ich habe trotzdem die und die Symptome, die können ja vielfältig sein. Und dann wird es vielleicht ein bisschen spannender, sage ich jetzt einmal. Und genau, und da möchte ich vielleicht eine Sache noch ansprechen. Das kennen ja eh die meisten, die Zöliakie. Das ist auch noch einmal eine Erkrankung, beziehungsweise eigentlich wirklich eine Allergie, kann man sagen, auch auf Gluten. Das ist genetisch bedingt. Ist extrem selten, weiß man mittlerweile, das ist am Aussterben, wirklich, weil es nur mal so selten vorkommt, aber kommt natürlich auch vor. Und da gibt es einfach auch Blutparameter, die man anschauen kann. Und zusätzlich sollte man da aber auch eine Gastroskopie machen. Gastroskopie heißt, der Schlauch kommt von oben. Also der Schlauch kommt über den Mund runter in den Magen, aber weiter in den Zwölffingerdarm. Also es ist ganz wichtig, da muss man nämlich im Zwölffingerdarm muss man Proben entnehmen. Und da schaut man sich eben an, ob die Darmzotten, die wir haben, ob die intakt sind oder ob die schon zurückgegangen sind, ja. Weil die bilden sich zurück, wenn wir dann Gluten essen, obwohl wir Zöliakie haben, dann bilden die sich zurück und dann kommen ganz vielfältige Probleme oder Symptome dabei raus. Genau, das heißt, das sind so die großen, würde ich jetzt mal sagen, die aber eh oft schneller mal diagnostiziert werden.
Ja. Wir werden da eh noch extra drüber reden, aber nur damit jetzt keine Verwirrung entsteht, Zöliakie und Glutensensitivität sind nicht das Gleiche, ja. Also genau. Das ist nochmal eben kurz am Rande erwähnt, ja, weil man eben schon sagt, ah ja, okay, ich vertrage kein Gluten, bedeutet nicht unbedingt, dass man Zöliakie hat. Ja.
Genau. Genau, das sind zwei.
Umgekehrt muss man bei Zöliakie unterschiedliche Dinge wirklich streng Gluten weglassen, ja.
Genau, da ist wirklich die einzige Möglichkeit momentan noch, dass man super, super, super streng ist beim Gluten. Und das ist eben auch der Unterschied zu Gluten-Sensitivität. Genau, also. Aber ist auch wichtig, ne? Weil das ist genauso ein Punkt, wie du letztens in der Folge besprochen hast, mit man kann ja auch diese Dinge einfach mal ausprobieren, ne? Und dann vertragt man, merkt man, okay, Gluten tut mir nicht gut. Mhm. Aber man sollte eben trotzdem auf den Grund gehen. Warum? Mhm. Mhm. Ist das jetzt eine Zöliakie oder ist das eine Glutensensitivität? Mhm. Weil das ist ein Riesenunterschied für meine weitere Ernährung. Mhm. Ja? Weil bei Glutensensitivität, wie du sagst, kann ich einfach sagen, ja, okay, ich reduziere das ganz stark und Spuren von Gluten irgendwo, ja, da pfeife ich drauf. Aber das darf man bei Zöliakie echt, sollte man auf keinen Fall machen. Da muss man wirklich super streng sein.
Ja.
Und deswegen finde ich persönlich das sehr, sehr wichtig. Viele klären das dann irgendwie auch nie ab. Mhm. Merken einfach, wenn ich ein bisschen weniger Gluten esse, dann tut es mir einfach besser. Und deswegen wäre diese Abklärung schon gut. Und da, wie gesagt, ihr könnt ja einfach einmal beginnen damit, diese, ich kann es eh erwähnen, weil ich es gerade offen habe, dann könnt ihr es euch aufschreiben. Mhm. Dieser Blutparameter, weil der einfach viel weniger invasiv ist natürlich. Das ist, ich schau ganz kurz, die Transglutaminase-Antikörper sind das. Also wir können uns dieses Wort einfach vielleicht auch in die Shownotes runterschreiben.
Ja.
Weil ja, es heißt Gliadin und Transglutaminase-Antikörper im Serum messen. Ja, das kann man unten in die Shownotes schreiben.
Mhm.
Weil das kann man einfach einmal dazu sagen bei der nächsten Blutkontrolle, wenn man wirklich den Verdacht schöpft, dass da was sein könnte.
Genau.
Weil wenn die negativ sind, dann ist es schon mal ein sehr gutes Anzeichen, dass da jetzt kein Thema ist mit der Zöliakie.
Genau.
Und man hat jetzt noch nicht gleich eben so eine arge invasive Untersuchung machen müssen.
Mhm.
Genau. Und ja.
Was empfiehlst du sonst? Ja, genau. Ja, was gibt es sonst noch so an Dingen, die man austesten kann?
Ja. Genau, weil das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, dann beginnt oft erst so das große Fragezeichen, weil oft ist es dann so, und das finde ich sehr schwierig, dass das meistens so passiert, wenn das alles negativ ist, sagt man oft Reizdarm. Was ist ein Reizdarm?
Was ist ein Reizdarm?
Was fange ich an damit, dass ich einen Reizdarm habe? Das ist für mich persönlich, also das ist meine persönliche Meinung, aber wenn ich jetzt die Diagnose Reizdarm bekommen würde, würde ich mir einfach denken, okay, mein Darm ist einfach empfindlich und ich lebe jetzt einfach damit, dass ich zwischendurch Durchfall habe und zwischendurch Verstopfungen habe und zwischendurch das habe. Das ist einfach so. Das ist ja nichts, was in irgendeiner Art und Weise dann wirklich weiterhilft, oder denke ich mir.
Gleichzeitig,
da steckt ja was dahinter.
Ja, gleichzeitig ist es halt wirklich so eine Massendiagnose, ne? Weil, wie wir auch letzte Folge schon erwähnt haben und immer wieder, es gibt ja kaum jemanden mehr, der nicht irgendwelche Verdauungsprobleme hat, ja?
Ja. Aber das Traurige ist, man geht dem nicht genauer auf den Grund. Man stoppt da und sagt, okay, ich finde da und dort nichts, es ist ein Reizdarm. Aber es gibt ja einfach noch so viele andere Möglichkeiten, Dinge sich anzuschauen, im Stuhl, im Blut etc., wo man dann weiß, okay, warum habe ich eine Reizdarmsymptomatik überhaupt? Das hat ja einen Grund, das hat ja eine Ursache. Ja. Und da sind wir jetzt eilig bei diesen Themen, die wir jetzt besprechen.
Ja,
das heißt, wenn das alles negativ ist und ich habe diese Probleme, da erwähne ich gleich vorweg, weil da braucht man logischerweise unbedingt, ich meine, braucht man sowieso für diese ganzen Abklärungen, braucht man unbedingt einen Arzt oder eine Ärztin, die da versiert ist. Und da habe ich eine ganz tolle Ärztin, die eine ähnliche, die hat auch Fortbildungen gemacht in dem Bereich, wo ich jetzt meine Ausbildung mache. Das heißt, da arbeite ich jetzt sehr gern mit ihr zusammen und die macht diese ganzen zusätzlichen Abklärungen, die man so leider nirgendwo bekommt oder wo einem niemand sagt, dass es die auch gibt. Und wir werden einfach diese Ärztin euch in den Shownotes verlinken.
Genau, die ist natürlich in Graz, ja, das ist sehr lokal. Aber es gibt immer mehr Menschen, also Ärzte, Ärztinnen, die das auch wirklich ein bisschen sich genauer anschauen können und so, ja, die dahingehend auch ihre Patienten und Patientinnen gut beraten können. Ja? Also einfach mal sich umhören, umschauen, ja, fragen, weil es eben sehr komplex ist. Ja? Eben, wie du gesagt hast, die Standards werden oft mal abgeklärt. Die sind aber relativ selten, ja, was eh gut ist. Die großen Erkrankungen sind relativ selten. Viele haben aber Verdauungsprobleme, fast alle. Das heißt, da ist eine Riesenlücke. Ja? Und in dieser Lücke gibt es ganz, 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 ganz viele Sachen, die man abklären könnte. Weshalb es auch selten ist, dass es gemacht wird, weil es einfach so komplex ist, ja, weil es nicht jetzt diesen einen Test gibt. Mhm. Weil man das meistens muss man halt länger dranbleiben, oder? Also das ist einfach ist ein Zusammenspiel eben aus Abklärung medizinisch und ausprobieren ernährungstechnisch, ja, bis man das findet, wo es einem gut geht. Ja.
Genau. Und man kann auch, also wenn man jetzt wirklich überhaupt niemanden findet, es gibt mittlerweile wirklich sehr gute Stuhluntersuchungskits, sage ich jetzt einmal, ja, Blut so jetzt da nicht, aber genau, wo im Stuhl kann man ja doch einiges messen und da gibt es solche Selbsttests auch, wenn man damit einmal starten will, wenn man niemanden findet. Man kann auch einfach bei einem Labor anrufen, man kann direkt zu einem Labor gehen und sich dort auch Blut abnehmen lassen. Und gewisse Werte anschauen lassen. Das wissen die meisten einfach nicht. Das heißt, wenn man dann einmal vielleicht für sich selber sehr viel recherchiert hat oder nach der Folge weiß, okay, ich will die und die Parameter einfach mal anschauen lassen. Erstens, man kann es natürlich auch einfach sagen, auch wenn es nur unter Anführungszeichen der Hausarzt ist, kann man ja vielleicht trotzdem sagen, hey, ich zahle das, ich will das anschauen, bitte. Aber man kann eben auch einfach das direkt bei einem Labor zum Beispiel machen. Wenn man auf die Schnelle niemanden findet. Aber natürlich, man muss immer weiter denken und überlegen, was mache ich dann mit dem Ergebnis.
Ja, genau.
Das heißt, ich brauche immer jemanden, der dann mit mir das bespricht. Ja. Genau. Bevor ich noch zu diesen Dingen komme, an die ich schon gedacht habe, möchte ich noch sagen, es gibt natürlich so auch diese klassischen Untersuchungen auf Unverträglichkeiten. Also Fructose, Laktose. Das sind beides solche Atemtests, die werden auch überall durchgeführt. Also das kann man im Spital machen, beim Gastroenterologen kann man das sich auch nachfragen oder man fragt einen Hausarzt und der schickt einen zur nächstbesten Möglichkeit. Das ist jetzt nichts Seltenes. Also da wird einen niemand schräg anschauen. Mhm. Da trinkt man dann einfach nur so eine Zuckerlösung und man muss in so ein Rödel blasen. Und dann weiß man, habe ich eine Laktose oder eine Fructose. Mhm. Unverträglichkeit, Allergietests gibt es natürlich auch. Die machen Hautärzte meistens, wo man dann wirklich direkt auf die Haut was aufträgt. Also das sind so diese Standards, die kann man natürlich einmal, könnte man einmal abklappern, sage ich jetzt einmal. Histamin ist eine Blutuntersuchung. Wobei das ist auch nur eine Orientierung. Es gibt keinen 100% zuverlässigen Histamintest, den gibt es nicht. Das ist nur so ein bisschen ein Anhaltspunkt, weil wir produzieren ja selber auch Histamin. Das heißt, es ist immer nur so ein, vielleicht ein Histamin-Thema da. Und was auch noch eine Sache ist, die ganz da muss ich sagen, das wird recht selten getestet und ist auch, wird vielleicht auch oft nicht erkannt, ist die sogenannte SIBO. Das ist eine, bevor ich jetzt ein Blödsinn rede, ich glaube, eine Fehlbesiedelung des Dünndarms ist das.
Ja, Small Bacterial Overgrowth. Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also SIBO. Genau. Das heißt, im Dünndarm gibt es zu viele Bakterien.
Genau.
Grob übersetzt.
Und das sind jetzt so Dinge, da würde ich euch bitten, dass ihr da einfach vielleicht einfach mal schnell googelt, Symptome, SIBO oder so, dass ihr einfach für euch wisst, okay, kann ich das für mich vielleicht eher ausschließen oder ist das was ich gerne mal testen möchte, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Aber auch das ist ein H2-Atemtest, auch da misst man gewisse Gase im Atem und das sollte normalerweise ein Gastroenterologe auch machen.
Es ist aber eben so, dass man es vielleicht selber dazu sagen muss.
Genau, das ist immer das Thema. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir das heute besprechen, weil es oft schon hilft zu wissen oder wohin zu gehen, zu sagen, ich will jetzt einen Test auf SIBO.
Ja, genau.
Ja, zum Beispiel.
gleichzeitig lasst euch nicht verrückt machen. Ja? Also ja, es ist wirklich, man kann sich da auch schnell verlieren und denken, oh Gott, ich brauche all diese Tests und ich bin irgendwie auf alles allergisch oder so, ja. Oder vertrag gar nichts mehr eben. Ja? Also es ist wirklich sinnvoll, da einen Schritt nach dem anderen zu machen, wirklich zu schauen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt für mich, wenn ich da wirklich drunter leide?
Genau.
Und nicht aufzugeben, ja, wenn eben das ein bisschen komplizierter ist.
Das ist mir so wichtig zu sagen, auch in der Folge, weil ich so viele sehe, die einfach teilweise ihr Leben lang schon Beschwerden haben. Mhm. Und das ist schon fast so eine Art von Resignation. Mhm. Und deswegen habe ich das auch gerade gesagt, was fängt man an mit Reizdarm?
Ja.
Und das finde ich irgendwie, also ich versuche dann immer alles so zu animieren, auch wenn es ein Stress, natürlich ist es, kann es ein Stressfaktor sein, wenn ich sage, ich lasse es jetzt alles untersuchen oder so. Aber ich will dazu einfach auch animieren, dass man das nicht einfach hinnimmt, wenn das meiste einfach noch gar nicht untersucht worden ist.
Ja, genau.
Man muss nicht einfach leben mit diesen Beschwerden. Und die Ursache zu finden, hilft natürlich enorm, weil dann kann man was tun. Nur wenn man nicht weiß, was ist es, dann ist es ein Nadel im Heuhaufen suchen.
Ja, ja.
So wie man letztens besprochen hat. Dann lassen wir mal das weg, dann lassen wir mal das weg, dann lassen wir immer mehr weg. Trotzdem hat man Beschwerden. Mhm. Und deswegen versuche ich das schon immer alles sehr zu animieren, dass man diese Tests angeht oder gewisse Untersuchungen einfach angeht, um da mal eine Basis zu haben. Genau, das heißt, das waren jetzt eigentlich alles so relativ klassische Sachen, die wir besprochen haben. Und was bedeutet das jetzt, wenn da jetzt einfach nur gesagt wird, okay, alles negativ, das ist einfach so eine Reizdarmsymptomatik.
Genau.
Dann kann man sich einmal genauer anschauen. Ich sage einmal mehrere Punkte auf einen Fleck. Dann kann man sich einfach wirklich einmal im Stuhl anschauen, wie schaut es aus um die Darmflora, was wir eh kurz besprochen haben letztes Mal. Also welche Bakterien habe ich da? Das sieht man ja dann eh im sieht die Ärztin dann eh auch im Referenzbereich, okay, ist da vielleicht eine Überwucherung von manchen Stämmen? Das kann zum Beispiel E. coli sein. Oder ich kann ein Defizit haben irgendwo. Ich kann auch ein Defizit an E. coli haben, ja. Oder an Lactobacillen oder so. Dann weiß man schon mal, okay, ist dieses Gleichgewicht gegeben oder nicht? Dann kann man sich anschauen, ob der pH-Wert passt. Also das ist dann eh, wenn man jetzt zum Beispiel zu der Ärztin geht, die wir euch empfehlen. Oder wenn man so einen großen Darmtest macht, den man sich nach Hause bestellt, da ist das eh alles abgedeckt. Da ist immer diese ganze Darmflora dabei, da ist der pH-Wert dabei. Also das ist dann eh sowieso integriert. Und dann gibt's natürlich auch noch unterschiedliche Bakterien oder Parasiten. Das ist auch nicht so selten, ja, wenn man Haustiere hat schon sein Leben lang zum Beispiel oder reitet oder was auch immer, ja, also zu gewissen Tieren viel Kontakt hat oder wenn man vielleicht eine Auslandsreise gehabt hat, wo man sich erinnern kann, da habe ich einmal so einen argen Durchfall gehabt oder so. Das kann auch der Startpunkt gewesen sein, ja. Und da braucht man jetzt keine Angst haben davor, weil
das wir klingt sogar so,
sind, ja, voll. Wir sind ja ständig dem ausgesetzt. Aber es kann natürlich sein, dass die irgendwo das Immunsystem einfach seitdem dauerhaft stressen. Ja? Das heißt, das kann man sich auch anschauen. Und dann gibt es natürlich auch noch spezifische Marker, die man sich anschauen kann. Die zum Beispiel das Leaky Gut betreffen, was jetzt vielleicht manchen eher ein Begriff ist, weil es immer mehr kursiert, sage ich jetzt mal. Und darüber werden wir definitiv eine eigene Folge machen, weil es auch einfach echt ein großes Thema ist. Das heißt, da bespreche ich jetzt nicht die Laborparameter, aber da kann man vereinfacht sagen, Leaky Gut ist ein häufiges ein häufigeres Problem, weil all das, was wir besprochen haben, letzte Folge, diese ganzen Toxine und so weiter, denen wir einfach ausgesetzt sind, ist auch ein Grund, warum wir immer weniger vertragen, weil diese Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, unsere Darmbarriere schwächen können.
Genau.
Was ist die Darmbarriere? Trennt unseren Darm vom unserem Blutkreislauf.
Genau, weil man muss das schon sagen, ne? Der Darm gehört zwar zu unserem Körper, ist aber ein eigenes System, ja. Wirklich, das ist ja wie, wirklich wie so ein Schlauch,
getrennt,
der eben diese Fremdes quasi von außen aufnimmt und in der Darmbarriere quasi, das ist ganz, ganz wichtig, kommen dann, filtern wir die Sachen, die für uns verträglich sind und die wir brauchen, Nährstoffe und so, raus. Ja? Wenn das Leaky Gut, das bedeutet quasi durchlöcherter Darm, ne? Wenn diese Darmbarriere löchrig ist, unter Anführungszeichen, dann kommen Dinge in unseren Körper, mit denen wir nicht so umgehen können, ja, die nicht dorthin gehören. Das ist so ganz kurz mal der Begriff Leaky Gut erklärt. Ja?
Genau, also, dann kommen Stoffe, treten Stoffe über ins Blut. Und die aktivieren unser Immunsystem natürlich, weil das Immunsystem sagt, was ist denn das?
Genau,
das gehört überhaupt nicht her, das muss ich angreifen.
Ja.
Und das ist kann eben dann genau dieses Thema sein, egal was ich esse, es treten einfach Dinge über in mein Blut, die dort nichts zu suchen haben. Und dadurch habe ich vielleicht dann Arthrose oder Hautprobleme oder was auch immer. Das heißt, das ist ein häufiger Grund. Und das eine schließt das andere nicht aus.
Ja.
Ein Leaky Gut kann entstehen, weil ich vielleicht seit Jahren eine gewisse Bakterienbelastung habe. Ja,
da
das heißt, das eine kann auch das andere bedingen.
Genau.
So.
Werden wir noch näher drüber wirklich eine Folge machen, Leaky Gut.
Ja,
aber
definitiv.
Eben, es gibt spezifische Marker, hast du vorher gemeint, die wir schon testen lassen können, ob ein Leaky Gut-Syndrom vorliegt, oder? Also das ist das, worum es jetzt geht, ne? Dass man sagt, okay, man kann das auch austesten lassen. Das ist relativ häufig
Absolut, ja. Genau, das ist es gibt mehrere Marker, manche beziehen sich wirklich auf die Darmbarriere selbst und also ist die Darmbarriere intakt oder nicht. Aber ich würde sagen, dass ich diese Marker, dass ich das dann nochmal ganz genau raussuche und dann nächstes Mal erwähne. Wenn wir dann nur über Leaky Gut sprechen, weil es doch ein bisschen komplexer ist.
Aber man kann es eben auch testen lassen. Ja.
Genau.
Also es ist eine Möglichkeit, dass das vorliegt.
Genau, und ist bei diesen ganz großen Stuhltests, wenn ich sage, oh, ich will alles wissen, ich nehme quasi den teuersten Stuhltest im Internet, der hat das meistens auch drin. Also das wird ja aufgelistet, was da alles getestet wird. Und wenn dann dabei steht, quasi Leaky Gut Marker und das die Flora, das Mikrobiom und so weiter, dann ist das da eh auch noch dabei. Genau. Aber das ist eben ein nicht so seltener Grund. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Patientinnen das dann auch austesten.
Ja.
Weil wenn ich jetzt einfach nur sage, Reizdarm, dann fange ich an, immer mehr Dinge zu meiden. Und unser Ziel ist ja, so wie du es eh schön gesagt hast bei der letzten Folge, glaube ich, unser Ziel ist ja nicht, dass wir immer mehr weglassen, damit es uns gut gehen kann, sondern unser Ziel ist, dass wir unseren Körper so stärken und dass unser Körper so gut oder unser Darm so gut aufgestellt ist, dass wir Dinge wieder essen können, die wir schon nicht mehr vertragen haben. Das heißt, und das kann ich natürlich behandeln. Das heißt, wenn meine Barriere geschwächt ist, so wie beim Leaky Gut, dann kann ich die Barriere wieder aufbauen. Nur mache ich das nie, wird sich nichts ändern dran.
Ja.
Dann werde ich eher merken, dass es immer schwieriger wird und dass ich immer mehr weglassen muss. Und deswegen ist der Ansatz ein ganz anderer, wie wenn ich einfach nur höre, Reizdarm. Ist kein Kohlgemüse mehr, ist keine Zwiebel mehr, ist keine Fructose mehr, dann geht es ja so dahin. Und man ist nur überfordert. Und wie schaut es dann aus mit der Diversität? Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wie schaut es dann aus mit der Darmdiversität, wenn wir alles weglassen?
Und ganz zu schweigen von der Lebensqualität, ja. Also ja, natürlich hat man auch keine Lebensqualität, wenn man immer Beschwerden hat, sobald man was isst, aber wenn man alles weglässt, dann ist das ja auch extrem einschränkend, ja. Ich kann dann quasi nichts mehr machen, ja. Ich muss immer schauen, okay, wo kann ich hingehen? Wo ist eine Toilette in der Nähe? Wo kann ich was essen? Absolut, also es ist sozial auch extrem stressig, wo man wieder bei den Stressoren werden, ja. Wenn ich immer weniger vertrage und nicht weiß, woher das kommt, ja.
Das ist ein extremer Stressfaktor, ja. Und deswegen, deswegen animiere ich immer alle, weil ich sage, man will ja, also man wünscht sich ja diese Lebensqualität wieder zurück. Ne? Mm. Und das bedeutet natürlich nicht, also man kann sowieso für nichts, man darf auch sowieso für nichts Heilversprechen geben in der Therapie, weil man kann, der Körper ist viel zu komplex. Mm. Aber man kann trotzdem davon ausgehen, dass wenn man zum Beispiel die Barrieren wieder stärkt, dass dann einfach viel mehr wieder möglich ist. Mm. Und
genau.
Genau, das heißt, deswegen, weil das einfach ein großer Punkt ist, Leaky Gut, machen wir da einfach wirklich eine eigene Folge. Aber da gibt es eben auch diese Parameter. Man kann dann auch was tun, man kann es wieder stärken, man kann es wieder aufbauen. Aber ich glaube, das ist für viele einfach schon einmal wichtig zu wissen, dass das existiert. Und und jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen. Dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten besprochen. Es kann auch ein Problem sein mit der Magensäure. Also es kann auch schon übergeordnet sein. Mm. Oder natürlich auch mit der Mundflora.
Ja, ja.
Da werden wir sicher auch wieder gesondert sprechen drüber.
Ja. Ihr seht, aber das Magensäure ist so komplex, es ist einfach. Ja.
Mega komplex.
Extremst komplex. Deswegen ist es auch schwierig, da schnell Antworten zu finden und schnell Lösungen. Ja, deswegen eben machen wir diese Folgen auch, wo es um diese Themen geht, was eben viele betrifft. Na, das weißt du, Paula, aus der Praxis am besten. Und es schwierig ist, genauso wie es schwierig ist, herauszufinden, was man jetzt noch essen soll oder nicht oder darf oder nicht, ist es hier auch schwierig herauszufinden, okay, was kann ich machen, damit meine Verdauung wieder besser funktioniert. Ja.
Genau, und das ist eigentlich da schließt sich wieder der Kreis auch zur letzten Folge, dass mit der Magensäure natürlich, wenn wir nicht genug oder nicht den richtigen pH-Wert haben im Magen, nicht genug Magensäure haben, kann die Nahrung schon einmal nicht ausreichend vorverdaut werden, bevor sie im Darm landet. Und das heißt, viele suchen dann auch im Darm. Es kann aber auch sein, dass es einfach... Es kann natürlich sein, dass schon wir vorher zu wenig kauen. Da beginnt schon im Mund.
Das
kann
aber wieder auch beim sein, schnellen
dass,
Essen.
Genau. Es kann aber auch sein, dass einfach im Magen schon ein Magensäureproblem da ist. Und das ist auch wieder halt sehr bedingt durch diesen modernen Lebensstil. Also Alkohol, viel Alkohol, viel Zucker, Zigaretten. Mhm. Also das ist einfach beeinflusst natürlich auch unsere Magensäure. Da gibt es einen kleinen Heimtest, den man machen kann. Ich würde aber sagen, dass wir das auch dann einmal gesondert machen, weil es sonst einfach jetzt too much information wäre.
Prinzipiell, es gibt zu jeder Folge, zu jeder Podcast-Folge auch einen Blog, einen Artikel, könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen, falls das jetzt einfach zu viel an Informationen ist, gerade wenn es eben um so Dinge geht wie das können wir machen. Ne? Also die Shownotes sowieso, da steht das ganz kurz drinnen, aber wenn ihr lieber nachlest auch und dann kommt auf unsere Homepage, schaut euch das an, zu jeder Podcast-Folge gibt es auch einen Artikel. Da ist es oft dann leichter, gerade bei diesen Tests und bei diesen Namen, ne, Zöliakie, SIBO und so weiter, wenn man es noch nie gehört hat, ist es ein bisschen viel. Da könnt ihr das auch nachlesen.
Und oder auch, wenn man die Folge vielleicht im Auto gehört hat oder so.
Genau.
Ihr könnt sich keine Notiz machen.
Ja.
Wie gesagt, es gibt die Blogartikel, wir bewerben sie einfach viel zu wenig. Ja. Aber es gibt zu jeder Folge einen Blogartikel, könnt ihr immer nachlesen.
Ja, genau. Ja. Gerade eben, wenn es um sowas geht, wo es eher Dinge sind, die man vielleicht eben nachschlagen möchte oder eben auch eine Liste für sich anlegen, ja, okay, gut, was könnte ich machen? Weil oft reden wir ja schon über sehr komplexe Thematiken, ja, und auch sehr intuitiv, wo man sich das merkt, was man für einen selber braucht gerade. Aber gerade hier ist es schon gut, mal die Artikel auch zu erwähnen, ja. Also auf unserer Homepage ja. nourishyoursoul.at, da könnt ihr das alles nachlesen auch.
Genau. Und was ich auch noch als Punkt gern oder was wir vielleicht noch erwähnen sollten, sind natürlich auch hormonelle Veränderungen auf also unsere Verträglichkeit. Mhm. Wenn gerade jemand auch vielleicht zuhört, der sagt, ja, aber es ist ja nicht immer gleich und immer gleich ist es sowieso nie. Weil wir ja wissen, Stress und so weiter wirkt ein. Also bei Histamin ist das ganz klassisch, wenn wir da super viel Stress haben, vertragen wir histaminreiche Speisen überhaupt nicht, weil einfach das Fass schon voll ist. Mhm. Aber eben auch da wieder, denkt an den Zyklus, wir haben Folge drüber gemacht.
Ganz viele.
Das bewegt sich mit dem Zyklus auch. Ja? Also Verdauung ist je nach Zyklusphase auch wirklich anders. Also es ist nicht alles gleich, oh mein Gott, ich habe, weiß ich nicht, Bakterien und dies und jenes, sondern vielleicht sind es auch gewisse hormonelle Schwankungen. Genau, und vielleicht ein kleiner Tipp auch dazu, wenn ihr sagt, ich weiß überhaupt nicht, ist mein Stuhl überhaupt normal? Ja? Mhm. Also es ist die klassische Antwort, fragt man Leute nach dem Stuhl, wie ist er? Normal. Ja. Was ist überhaupt normal? Ja, für dich ist vielleicht normal so und so und für mich ist normal so und so. Das heißt, da gibt es ja diese, da gibt es diese Abbildung, die unterschiedlichen Art und Weisen, wie der Stuhl ausschauen kann. Die findet man super easy, einfach googeln, kriegt man Abbildungen und da steht dann auch quasi, welche drei Arten in das Normale fallen. Mhm. Und was quasi nicht und wo man dann eher auf den Grund gehen sollte, warum.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Anhaltspunkt, ne? Weil was ist überhaupt eine nicht gesunde Verdauung? Ne? Das ist ja auch schwer.
Das stimmt.
Für viele.
Und es ist halt eben auch was man oft nicht weiß, ja. Und was auch natürlich auch wieder Tabuthema ist, ja. Es hat zwar jeder Verdauungsprobleme und viele reden auch drüber. Mhm. Aber jetzt so wirklich über den Stuhl mal nachzudenken, ja, okay. Also das sind ja Abstufungen von Tabus, ja. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, diese Information zu haben, dass man es einfach, das gehört dazu, ja.
Eben, absolut.
Das gehört einfach zur Verdauung dazu, wie du gesagt hast, ne? Mundflora schon, Mundhygiene, Magensäure, Darmverdauung, ja. Stuhl gehört halt auch dazu, ja.
Und denkt auch dran, das ist ja einer unserer wichtigsten Detox-Programme. Ja? Ich sollte nicht mich einfach hingeben, dass ich zum Beispiel Verstopfungen habe und sagen, das ist halt bei mir normal, dass ich jeden dritten Tag aufs Klo gehe oder so.
Ja.
Also das im Hinterkopf behalten, warum das auch wichtig ist, dass man dem nachgeht und das nicht einfach hinnimmt. Weil das muss natürlich auch raus, was wir da so an Stoffen haben.
Im Hinblick auch auf das, was wir letzte Folge schon erwähnt haben, auf die Toxine und die veränderte Lebenswirklichkeit von uns allen hier in der westlichen Welt. Ja. Dass wir einfach nicht mehr, dass wir vielen Stoffen ausgesetzt sind, die einfach nicht natürlich sind. Ja. Und dann müssen müssen die Entgiftungsprozesse im Körper umso besser funktionieren, damit wir auch geschützt sind. Ja. Ja, viele, viele, viele Anhaltspunkte. Bitte lasst euch nicht überwältigen davon, sondern fühlt es einfach rein, wie immer, eure Körperweisheit, eure Intuition. Wenn jetzt irgendwas euch angesprungen ist und ihr denkt, ah ja, da könnte ich mal nachschauen, was sind die Symptome, da könnte ich meinen Arzt, meine Ärztin fragen, dann machst du das eins nach dem anderen. Und
es ist auch voll okay, also wenn ihr über eine von diesen sehr vielen Möglichkeiten an Darmproblemen ein besonderes Interesse habt. Wie gesagt, ihr könnt uns immer schreiben.
Ja.
Also wenn ihr jetzt einfach zu SIBO mehr wissen wollt und nicht recherchieren wollt, dann machen wir dazu auch gern eine Folge und besprechen das genauer. Leaky Gut haben wir jetzt halt einfach für uns schon beschlossen, dass wir das genauer besprechen, weil da einfach oft sehr viel Fragezeichen herrschen. Man auch sehr oft noch von Ärzten hört, das gibt es nicht. Ja. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir es besprechen.
Ja. Genau. Damit man wieder den Leidensdruck vermindert. Ne? Weil wenn man da die Symptomatik hat und Probleme hat und dann geht man wohin und dann hört man, das gibt's nicht, ist natürlich auch ziemlich zerschmettern. Also gerade in diesem ganzen Dschungel an Informationen und Nicht-Informationen zu diesem Thema ist es eben schwierig. Ja. Genau. Man darf nicht vergessen, dass halt auch hier diese ganzen Tests und so weiter, das dauert eine Zeit lang, bis das auch wieder die Norm ist, ja. Mhm. Wie wir gesagt haben, Gastrocolo ist mittlerweile relativ normal. Aber die anderen Sachen, das dauert, bis das wirklich integriert ist, auch in das medizinische Feld.
Ja, und was vor allem auch finanziert wird. Genau. Weil das haben wir natürlich auch nicht angesprochen. Das sind natürlich alles Dinge, die zahlt uns die Kassa nicht.
Ja.
Und ich glaube, das spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle, dass das niemals, ich meine, ich sage nicht niemals, aber dass es einfach nicht der Standard ist. Weil das erfordert gewisse... Vielleicht ist es vielleicht einfach ein bisschen komplizierter, das zu erheben, wo man das einschicken muss und so weiter. Und es wird vor allem nicht bezahlt. Mhm. Und genau, das heißt, man muss da auch mit gewissen Kosten rechnen. Aber es gibt einen halt wirklich, also einen sehr, sehr guten Startpunkt, um dann ganz gezielt therapieren zu können. Wie gesagt, ins Leere zu therapieren ist einfach wirklich blöd. Also ich glaube, dass man da einfach sehr viel Zeit und Geld damit verliert. Also man muss immer überlegen, was verliert man damit schon, indem man eben sagt, na, das erspare ich mir und das erspare ich mir und das erspare ich mir. Man bezahlt es dann anders irgendwie.
Ja. Aber deswegen ist eine so gute Begleitung einfach wichtig. Ja. Eben, wir werden auch die Ärztin hier in Graz in die Shownotes reinschreiben. Aber natürlich seid ihr nicht alle in Graz und aber
genau. Und das möchte ich auch erwähnen, ich biete auch Online-Beratungen an oder wir bieten auch Online-Beratungen an. Also wenn es da ein spezielles Thema gibt, dann, das geht von überall.
Ja.
Und manche Ärzte bieten ja auch online an. Ich glaube, sie weiß ich's, bei ihr weiß ich es jetzt einfach nicht, aber es gibt ja sehr viele, die das schon online machen auch.
Mhm.
Mhm. Genau.
Ja.
Ja, dann hoffen wir, so wie du es immer gerne sagst, Katharina, dass ich das jetzt gut verdaut.
Genau.
Diese vielen Informationen.
Und nehmt das einfach, nehmt, was für euch stimmig ist, wie immer, ja. Also das ist jetzt nur eine Informationsfolge, kann man auch immer wieder drauf
zurückgreifen.
Anhaltspunkte
einfach, Okay, dann schöne Woche wie immer. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet bei uns. Man kann ja auch direkt in die Kommentare schreiben unter der Podcast-Folge. Also auch das wäre eine Möglichkeit für euch. Das heißt, es muss überhaupt nicht kompliziert sein über E-Mail oder Instagram oder so, sondern einfach direkt drunter kommentieren und dann wissen wir auch, ah, okay, da ist Interesse. Da machen wir dann nochmal eine extra Folge.
Mhm.
Genau.
Okay.
Ja. Dann
bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Schönen Tag. Baba.
Ciao.